Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nah, muss das ran? Weil sonst sagen sie immer sehr nah. So ist gut.
Hallo? Liebes Messepublikum, im Namen des Mitteldeutschen Verlags heiße ich Sie hier auf der Leseinsel der jungen Verlage herzlich willkommen. Uns finden Sie auch gleich schräg gegenüber an Stand 301. Und nun wird unsere Autorin Anna Sperg Sie mitnehmen in die erschreckende Situation junger Wissenschaftler heute. In ihrem Roman Die Hoffnungsvollen zeigt sie die Auswirkungen deutscher Wissenschaftspolitik und die Sehnsucht nach einem erfüllten, selbstbestimmten Leben. Viel Spaß dabei.
Guten Tag. Ja, ich sitze jetzt alleine auf der Bühne, aber ich bin gern bereit, Ihnen vorzulesen aus meinem Buch, vielleicht auch ein paar Worte dazu zu sagen. Ich habe eine Wissenschaftlerkarriere hinter mir. Ich war über 20 Jahre in der Ethnologie tätig, an verschiedenen Forschungsinstituten, international. Und ja, als dann mein Weg zielstrebig an das Ende einer Sackgasse führte, habe ich beschlossen, nach 5 wissenschaftlichen Büchern meine wissenschaftliche Laufbahn literarisch zu verarbeiten. Und das Ergebnis ist dieses Buch, Die Hoffnungsvollen. Die Hoffnungsvollen stehen für die hoffnungsvolle Jugend, die sich in das Abenteuer stürzt, Geisteswissenschaften oder sogenannte Orchideenfächer zu studieren. Was auch, das betone ich immer wieder, lohnenswert ist, das als Etappe in das eigene Leben zu integrieren, wenn man im richtigen Moment den Absprung schafft, um sich dann eine feste Basis für Familie und sein eigenes Leben, auch eine feste finanzielle Basis aufbauen zu können. Das Buch gliedert sich in 3 Teile. Der erste Teil beschreibt die Kindheitsträume der Protagonistin in einem Plattenbauviertel in der DDR in Karl-Marx-Stadt. Dann die Studentenjahre, die natürlich turbulent waren. Jobben auf Ausgrabung, Selbstfinanzierung des Studiums, Leben im Abrisshaus. Der mittlere Teil bezieht sich dann auf die Erfüllung der Träume dieser Protagonistin, die zumindest im Doktorandenstatus Teil der Wissenschaft sein darf, auch entsprechend gefördert wird und nach Sibirien reist, in Sibirien Forschungen durchführt Und der dritte Teil ist dann die Abwärtsspirale, die fast generell in den Wissenschaften zu beobachten ist. Nach der Promotion geht es nicht mehr weiter, stottert man von Honorarvertrag zu Stipendium, zu kleineren Jobs und irgendwann, spätestens wenn dann die Kinderplanung mit einbezogen werden muss, muss man sich überlegen, ob es nicht besser wäre, jetzt endlich sich einen sinnvollen Beruf zu suchen, in dem man auch sich selbst und eine Familie ernähren kann. Ich lese heute das zweite Mal. Das erste Mal habe ich im Hugendubel gelesen. Da habe ich mich mehr so auf Wissenschaft und verschiedene Charaktere in den Wissenschaften bezogen. Meine Tochter hat mich hierher begleitet und hat mich gebeten, doch was über sie vorzulesen. Und diesen Wunsch möchte ich ihr jetzt erfüllen. Wir befinden uns im dritten Teil. Die Protagonistin hat ein Kind bekommen und schleppt sich jetzt von kleineren Förderungen zu kleineren Förderungen. Als Alexandra aus dem Bad kam, sprang Anna, noch immer halb angezogen, auf dem Sofa hin und her. Die Hose, die sie nur über ein Bein gestreift hatte, schwang um sie herum. Sie hüpfte auf den zerknüllten und halb verdrehten Schlafanzug, den sie gerade ausgezogen hatte, und schwenkte übermütig das Kleidchen in der Hand, das Alex über die Hosen tragen ließ. Dabei rief Anna ihre Mutter zu: ich wachse, Mama. Du stürzt noch, Vorsicht, antwortete Alex und sah aus den Augenwinkeln, wie sich das zweite Hosenbein um Annas nackten Fuß wickelte. Zieh dich endlich an. Alexandra bemühte sich, ihre Stimme streng klingen zu lassen, doch Anna reagierte nicht und hüpfte weiter. Seufzend unterbrach sie schließlich ihren Weg in die Küche, wo Sven die Vesperbrote für ihre Tochter vorbereitete, und ging zu Anna. Sie rückte den ihrer hüpfenden Tochter bedrohlich nahen Tisch zur Seite, ärgerte sich darüber, dass er voller Spielzeug lag, das bei jeder Bewegung hin und her kullerte. Ich habe dir schon einmal gesagt, du sollst deinen eigenen Tisch benutzen. Wenn er voll ist, dann musst du ihn aufräumen, sagte sie unwillig, wohl wissend, dass auch diese Kritik ungehört durch ihre Tochter hindurchrauschen würde. Dann griff sie fest nach Annas Arm und versuchte, ihr Hopsen zu unterbinden. Hör jetzt auf, wir haben es eilig. Sofort schlang Anna von ihrer erhöhten Position aus ihre Arme um den Hals der Mutter, hängte sich mit einem Ruck an sie und zog die Füße hoch, sodass sie wie ein Äffchen an ihrem Bauch klebte. Alex spürte Annas 25 Kilo, legte ihre Arme um sie und richtete sich auf. Sanft berührte sie mit ihrer Wange Annas weiches Gesicht und schaukelte ihren Oberkörper mit einer halben Drehung hin und her. Wie viel Kraft sie hat, dachte sie und begann sofort, sich energisch aus dem Griff ihrer Tochter zu befreien. Jetzt ist gut, sagte sie dabei erst milde, dann streng und unnachgiebig. Wir ziehen uns jetzt an. Es dauerte einige Sekunden, bis ihre Tochter ruhig auf dem Sofa stand und sich bereitwillig das zweite Hosenbein und das Kleidchen überstreifen ließ. Alex nahm sie an die Hand, half ihr, vom Sofa herabzusteigen und führte sie ins Bad. 15 Minuten später standen Anna und Sven in der Wohnungstür, in eine dicke Jacke gehüllt, klammerte sich Anna wieder an Alex Hals. Ich will hier bleiben, Mama. Aber du weißt doch, dass wir arbeiten müssen. Alex spürte über diese halbe Lüge, die sie ihrer Tochter Tag für Tag erzählte, einen dumpfen Schmerz in ihrer Brust. Sie arbeitete zwar, aber sie verdiente nichts und von ihren Eltern hatte sie gelernt, dass Arbeit und Verdienst zusammengehörten. Alles andere sei Hobby, hatte ihr Vater gesagt. Doch Anna war immer stolz darauf gewesen, dass ihre Eltern Bücher schrieben und das Büchlein mit sibirischen Sagen, die Alex selbst aufgezeichnet und übersetzt hatte, hatte sie ihr sogar gewidmet und vorgelesen. Anna hatte ihren Kopf an ihre Schulter geschmiegt und andächtig gelauscht. Immer wieder hatte sie ihre kindlichen Fragen gestellt. Warum ist das so, Mama? Sie lebte noch in der Gewissheit, dass Eltern alles wissen, und Alex hatte oft gedacht, dass sie in der Ethnologie angetreten war, um genau solche Fragen zu beantworten. Und sie war stolz auf ihren Beruf gewesen. War es nicht ihr innerster Antrieb, das Wie und Warum menschlichen Zusammenlebens zu erkunden? Doch nun schien es ihr, als gäbe es in der Wissenschaft schon lange nicht mehr, als gehe es in der Wissenschaft schon lange nicht mehr um die Beantwortung dieser Fragen, sondern nur um Posten und Position, darum, wer für seine Arbeit ein Gehalt bekam und wer nicht. Lange konnte sie diese Zweifel in den Hintergrund drängen, aber jetzt war das Stipendium für ihre Übersetzungsarbeit an der englischsprachigen Monographie, an der sie gerade arbeitete, abgelaufen. Da Stipendien renten- und sozialversicherungsfrei waren, hatte sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I, weshalb sie vor 4 Monaten Hartz IV beantragt hatte. Zeit hatte sie. Sie könnte Anna zu Hause behalten, doch sie wusste, für ihre Tochter war der Kontakt mit den Kindern in der Kita wichtig. Es war unsinnig, sie aus der Gruppe zu nehmen. Deshalb löste sie sanft Annas Arm von ihrem Hals und strich ihr mit beiden Händen über die Wangen. In der Kita sind deine Freundinnen und warten auf dich. Du wirst einen schönen Tag haben, da bin ich mir sicher. Anna lächelte sie an, als hätte sie Alex nur daran erinnern müssen, wie schön es war, mit den Kindern zu spielen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit vielen lustigen Spielen und viel Spaß mit deinen Kindern, sagte Alex, als müsste sie die Zuversicht ihrer Tochter nochmals bestärken, indem sie ihr die nötige Sicherheit darüber gab, dass alles richtig war, was mit ihr geschah. Und sie tat es aus ihrem eigenen Gefühl der Unsicherheit heraus. Winkst du mir noch vom Balkon? Fragte Anna wie jeden Morgen beim Abschied. Na klar, beeil dich. Als Alexandra auf dem Balkon stand, steckte sie ihr Gesicht in den kühlen Morgenwind. Anna schoss um die Ecke, gefolgt von Sven, und winkte ihr heftig gestikulierend zu. Ihr helles Stimmchen schwang fröhlich in der Luft. Tschüss, Mama, bis heute Nachmittag. Und wie jeden Morgen drehte sich Anna von Weitem noch einmal zu ihr um und rief über die ganze Straße, viel Spaß und viel Geld. Dann rannte sie davon. Alex stand noch eine Weile im kühlen Wind und starrte auf die Betonplatten der leeren Straße, auf denen eben noch ihre Tochter gesprungen war. Diesen letzten Wunsch hatte sie ihr nicht beigebracht, doch in ihrem natürlichen Instinkt hatte Anna erraten, was seit Monaten in ihr bohrte. Jeden Morgen rief sie Alex diesen Wunsch zu. Viel Spaß und viel Geld. Das war es, was sich wohl jeder wünschte, in seinem Beruf zu erreichen. Es wäre zu schön und es war so weit entfernt von der Realität. Eine Arbeit, in der man mit Freude aufging und für die man auch gebührend entlohnt wurde. Seit Wochen machte sich Unwillen in ihr breit, weiterhin ihre Arbeit ohne jede soziale Absicherung mit Stipendien zu finanzieren. Seit Ablauf ihrer letzten Förderung hatte sie deshalb keinen Stipendienantrag mehr gestellt. Sie brauchte eine Stelle, davon war sie überzeugt. Aber ihre Chancen, dieses Ziel zu erreichen, gingen gegen null. Alex wusste, von der Wissenschaft würde sie sich und Anna über kurz oder lang nicht mehr ernähren können. Würde sich nichts in ihrem Arbeitsleben ändern, steuerte sie direkt auf Armut und auch auf Altersarmut zu. Ihre letzte Hoffnung war ihr 70-seitiger Antrag, den sie an die Deutsche Forschungsgemeinschaft geschickt hatte. Wurde ihr neues Projekt bewilligt, dann würde sie für die Durchführung des Projekts für 3 Jahre eine Stelle an der Universität Linden haben und mit ihrer Tochter für 1 Jahr nach Sibirien gehen, wo Anna ihr erstes Schuljahr absolvieren sollte. Das Erlernen der fremden Sprache würde eine Bereicherung für Annas Leben sein. Alles war bis ins Detail geplant. Internationale Kooperationen waren geknüpft, die nicht ganz legalen Umwege, um ein Jahresvisum für die Russische Föderation zu bekommen, waren organisiert. Das Projekt war auf einer umfangreichen Darstellung bis hin zu den Forschungsmethoden und Zielen und mit fertig ins Russische übersetzten Interviewleitfäden konzipiert, und Alex hatte viel Wert auf eine überzeugende Darstellung der Relevanz ihres Forschungsvorhabens gelegt. Nun hatte sie den Antrag zum 2. Mal einreichen müssen, nachdem die Gutachter Überarbeitungswünsche angemeldet hatten. Das Warten auf das Ende des 6-monatigen Begutachtungs- und Entscheidungsprozesses zermürbte sie tagtäglich, doch sie zwang sich, optimistisch zu bleiben und verbrachte die Wartezeit damit, sich wissenschaftlich auf dem Laufenden zu halten und über kleinere Themen zu schreiben. Alex seufzte, als sie wieder in ihre Wohnung trat. Sie hatte eine Vorladung zum Jobcenter und musste sich langsam auf den Weg machen. Ein Versäumnis des Termins hätte sofortige finanzielle Sanktionen zur Folge. Ein kahler, langer Flur mit abgeschabtem, ehemals tintenblauem Teppich kündigte von kühler Behördenatmosphäre. An den engen Wänden des Flurs einige aneinandergeschweißte Stühle, immer drei nebeneinander, als wollte das Jobcenter verhindern, dass Hartz-IV-Empfänger Stühle mit nach Hause nehmen. Kunden saßen in den Stühlen, die Beine ragten in den Flur hinein und mussten für jeden Vorbeikommenden eingezogen werden. Einige flätzten auf der vordersten Kante des unbequemen Stuhles und hielten ihren Hals überstreckt, um den Kopf irgendwie hilflos an der Wand abzustützen. Eine unwohle Mischung aus Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit und Langeweile lag in dem langen, schmalen Raum. Alex lehnte sich an die weißgestrichene Raufasertapete. Eine plötzliche Mattheit überkam sie und unwillkürlich rutschte sie abwärts, bis sie auf dem Boden hockte. Dort registrierte sie, dass die grau gewordene Kreidefarbe der Wand Spuren an ihrer Jacke hinterlassen hatte. Schnell stand sie auf, zog die Jacke aus und begann die Farbreste abzuklopfen, als könnte sich mit den Pigmenten die Arbeitslosigkeit in ihrem Leben verewigen. Niemand unterhielt sich. In die Bedrückung der Wartenden klappte eine Tür. Eine Mitarbeiterin trat mit einem Stapel Unterlagen unter dem Arm aus ihrem Zimmer, schloss die Tür mit einem riesigen klappernden Schlüsselbund ab, an dem ein langes zerknittertes Halsband mit einem unlesbaren Schriftzug baumelte. Sie lief aufrecht und mit demonstrativ selbstbewussten Schritten zu einer weiteren Tür, die sie mit ihrem überdimensionalen Schlüsselbund aufschloss, um hinter ihr zu verschwinden. Nach wenigen Minuten erschien sie wieder, schloss auch die zweite Tür hinter sich ab, klapperte durch den Flur an den Beinen vorbei, die sich wie eine Welle zurückzogen und wieder ausstreckten, und lief zurück in ihr Zimmer. Im Flur blieb es still. Alex, die inzwischen ihre Jacke gesäubert und einen Stuhl gewählt hatte, blickte zum Fenster, das ca. 15 Meter entfernt die Front des Flures markierte und von Sonnenstrahlen geflutet wurde. Die höchstens 3 Meter des schmalen Flurs in Licht tauchten. Die ausgesperrte Sonne wirkte auf sie wie ein schwaches Licht am Ende eines langen grauen Tunnels. Ein Mann hustete in seine Hand, dann stille und wieder leises Hüsteln des Mannes. Alexandra öffnete ihren Rucksack und holte ihre Unterlagen heraus. Sie schlug die Mappe auf, entnahm ihr die Informationsbroschüre für Hartz IV und begann zu lesen. Die Agenturen für Arbeit sind zuständig für Geldleistungen wie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes aller in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige Leistungsberechtigte oder Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Personen sowie zusätzliche Leistungen bei bestimmtem Mehrbedarf. In Zahlen standen ihr und ihrer Tochter 766,42 Euro zu, inklusive Miete und Nebenkosten und zuzüglich Kindergeld und Unterhalt, sodass sie im Monat auf ein Einkommen von 1.130,42 Euro kam. Sie las weiter, um herauszufinden, welche Mehrbedarfe sie beantragen könnte. Bildung und Teilhabe, zum Beispiel die Kosten für das Mittagessen ihres Kindes in der Kita, die 1 Euro täglich, den sie selbst zu leisten hatte, überstiegen, 20 Euro monatlich für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Für Bewerbungen konnte sie einen Zuschuss beantragen, 5 Euro für eine nachgewiesene schriftliche Bewerbung und Erstattung der Fahrtkosten für Bewerbungsgespräche, wenn sie sich vom Arbeitgeber eine peinliche Bescheinigung für das Jobcenter ausstellen ließ. Mehr fand sie nicht. Eine Tür öffnete sich. Der hüstelnde Mann wurde hereingebeten. Seit Alex Kundin des Jobcenters war, stand sie in Dauerkorrespondenz mit den Behörden, um sich die ihr zustehenden Almosen abzuholen oder anfallende Kosten erstatten zu lassen. Das Jobcenter war der zentrale Geldgeber. Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragte sie bei kommunalen Trägern. Das Jugendamt würde ihr für maximal 6 Jahre den Unterhalt zahlen, den ihr eigentlich Sven zu zahlen hätte, wenn er nicht gerade auch arbeitslos wäre. Seine nächste Grabung würde erst in einigen Monaten beginnen. Bis dahin setzte er aus, um nicht unter die Kettenvertragsregelung zu fallen. Eine weitere Stelle des Jugendamts übernahm die Betreuungskosten für die Kita. Die Stadt stellte ihr auf Antrag einen Pass aus, mit dem sie und ihre Tochter, wenn sie sich outete, ermäßigten Eintritt in Museen und Schwimmbäder bekamen. Nicht zu vergessen schickten sie Kopien der Bewilligungsschreiben aller Behörden, in deren Abhängigkeit sie nun stand, durch ihr gesamtes gesellschaftliches Leben zu ihrer Krankenkasse, zur zentralen Kita-Verwaltung und zu allen Sport- und Musikkursen, die sie mit ihrer Tochter besuchte. Die Verwaltung der Behördenalmosen ließen ihre Portokosten in die Höhe schnellen und sie begann jeden Arbeitstag am Computer mit dem Kopieren von Unterlagen und dem Schreiben ihrer Behördenpost. Eine Tür öffnete sich und eine kräftige ältere Frau rief: Frau Dr. Alexandra Sanger. Erschrocken über die unangemessene Nennung ihres akademischen Grades, raffte Alex hastig ihre Mappe zusammen, nahm ihre Jacke und folgte der Frau ins Zimmer. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht gerade ein optimistischer Schluss, aber es wird dann gegen Ende hin auch wieder optimistischer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.